Ja, auch von mir nochmal einen guten Morgen. Und wir wollen heute ins Wort Gottes sehen. Wir haben gerade gesungen, wir jauchzen dem Herrn, wir jauchzen unserem Jesus zu. Ich weiß nicht, ob eine Predigt das schaffen kann, dass das so gelingt. Aber ich hoffe doch, dass wir wieder neu nachdenken, wie lieb, wie teuer unser Herr uns ist. Dazu möchte ich jetzt erst einmal beginnen. Es geht um ein Thema, das uns, denke ich, vertraut ist. Einfach mal am Anfang fragen, wer hat denn schon mal gespart, hat ein Sparbuch, ein Sparschwein oder so etwas schon mal besessen? Nur, dass ich es weiß, also in irgendeiner Form mit Geld dann zu tun gehabt, das er ansparen musste. Also es sind schon einige da. Jetzt gibt's die andere Seite, man hat nicht Güter oder kann nichts sparen, man hatte Schulden aufzunehmen. Ich sag mir, da stelle ich mir vor, ihr musstet ein Auto kaufen, vielleicht einen Computer, ihr habt eine Bestellung gemacht beim Versandhandel, Namen nenne ich jetzt keine. Ihr musstet ein Haus bauen, hattet aber nicht das Geld, also sprich, ihr musstet es mit einem Kredit finanzieren, ihr seid also so ein Häuslebauer, so ein typischer. Wer hatte denn damit zu tun schon mal in seinem Leben? Sind nicht die gleichen jetzt wie vorher, aber also ihr kennt alle das Thema Gut oder Besitz und das andere Schulden. Und wir haben auch im Gottesdienst heute schon mal was davon gehört. Nämlich, es ist vollbracht, oder wie Andreas das ja auch schön gesagt hat, tetelestai, das wäre dann das griechische Wort dafür, das heißt getilgt oder bezahlt. Ich kenne das noch aus der Arbeit, da gab es einen großen Stempel und die Finanzer, die haben den immer eingesetzt, da war ein Buch, quasi eine Bilanz oder ein Kassenbuch und wenn dann ein Betrag, der ausständig war, wenn der dann bezahlt worden ist, dann wurde dieser große Stempel genommen mit roter Tinte oder es gab auch dann eine schwarze und dann wurde draufgehauen und dann stand dann bezahlt. Also bumm, einmal drauf, weg. Die Sache ist geregelt. Jetzt haben einige vielleicht die Finger nicht gehoben. Vielleicht der eine sagt, ja, mit dem Besitz, das habe ich nie sparen können, der andere, Schulden habe ich auch nicht gemacht. Wäre seltsam, aber kann ja sein. Aber vielleicht hast du das mitbekommen, vor einigen Jahren, da gab es ja in allen Medien Bekanntmachung, eine Finanzkrise. Also die Banken leihen uns kein Geld mehr, keiner vertraut dem anderen. Und was mir aufgefallen ist, also es hieß, Länder können sogar pleite gehen, was mir aufgefallen ist, es wurden da Vokabeln gebraucht, die ich eigentlich eher im religiösen Bereich vermutet hätte. Ja, was ist ein Gläubiger? Also nicht, das kennen wir auch. Oder wenn ihr das Fremdwort haben wollt, das ist dann ein Kreditor. Ach so, das ist jemand, der mir Geld leiht. Ja, wir verstehen als Gläubiger immer jemand, der an Gott glaubt. Wir haben immer diesen moralischen Blick oder dieses moralische Denken vielleicht im Hintergrund. Was ist ein Schuldner? Schuld und Vergebung, Sünden, das kennen wir unter dem Wort. Aber Sünde wird ja heute nicht mehr genannt. Ja, im Verkehr vielleicht noch, in Flensburg die Sünderkartei, solche Sachen. Aber ansonsten ist es das Gleiche, Schuld, Sünde. Ja, Debitor wird das dann heißen. Genauso hieß es dann, es gibt einen Schuldendienst. Sie hörte sich dann an wie Sklaverei. Also du musst für das, was du geliehen hast, zurückzahlen und dann noch eine Leihgebühr oder Zinsen, Schuldendienst. Genauso wurde dann geredet von Umschuldung. Man muss ein Land umschulden. Die haben zu viel Schulden, können es sich nicht mehr leisten. Oder sogar, wenn es dann gar nicht mehr anders geht, ein Schuldenschnitt. Das heißt also, verzichte auf einen Teil des Geldes, das du verliehen hast. Oder der Leiher, der Ausleiher, der Schuldner, der sagt dann, ich kann das Ganze nicht mehr zahlen, es gibt nur noch einen Teil zurück. Und im schlimmsten Fall oder im besten Fall, je nachdem, welche Seite man sieht, gab es einen Schuldenerlass. Das kennen wir auch unter einem anderen Wort. Das heißt nämlich bei uns Vergebung. Ja, also lauter religiöse Begriffe. Und wenn ihr in die großen Städte fahrt und schaut, wo das Geld eigentlich liegen soll, die Versicherungen und die Banken haben Gebäude, die schauen also wie so riesige Kirchen aus, wie moderne Kirchen natürlich, ja, riesige Fassaden mit Glas. Also eigentlich sollte uns das Thema Schuld, Vergebung, Erlösung bekannt sein. Ich möchte mich dem Thema mal annähern, bevor ich noch gleich dann den Bibeltext auch mit euch durchgehe. Was haben wir denn gelernt als Christen von Erlösung? Damals gab es zum Beispiel auf dem Sklavenmarkt in Rom großes Angebot von Sklaven. Also die heutigen Maschinen, heute fährst du in den Baumarkt, damals fuhr man auf den Sklavenmarkt, da musste man sich dann den passenden Sklaven kaufen, bei den Begüterten, nicht? Und wenn der dann ersteigert worden ist, ja, es war so, dann war der erst einmal erlöst von seinem früheren Besitzer. Von dem war er jetzt frei. Der hatte einen neuen, aber er war freigekauft. Wir lesen auch in Geschichtsbüchern von Autoren, dass manche Begüterte, die freigekauft haben und gar nicht benutzt haben, sondern gesagt haben, du bist frei, lass dich gehen, brauch dich gar nicht. Auch das gab es. Also es waren nicht nur religiöse Menschen, manche taten das eben aus Menschlichkeit oder weil sie es eben wollten, sie haben die freigelassen. Und da konnte der Freigelassene dann sagen, der mich gekauft hat, der mich ersteigert hat, hat mich erlöst. Ich bin jetzt frei. Wir haben das Wort natürlich auch in der Bibel stehen. Und es wird auch in der Bibel gebraucht und interessanterweise auch in verschiedenen Bedeutungen. Ich fange mal an im Lukas. Hier, heute werden wir aus dem Lukas lesen. Lukas 2, Vers 38. Da haben wir den Simon, den alten, den weisen Simon und die Prophetin Hanna. Und da heißt es dann, und sie, die Hanna, die Prophetin, trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm, also von Jesus, zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ja, da gab es Menschen am Tempel, die täglich dort waren, also nicht wie wir es heute haben, jeden Sonntag, sondern täglich am Tempel warteten darauf, dass Gott eingreift und Jerusalem erlöst. Und das heißt, sein Volk befreit, viele verstanden darunter, freimachen von der Besatzungsmacht, damals die Römer, aber auch frei, um den Tempel so herzurichten, dass man wieder, wie Gott es gegeben und befohlen hat, Gottesdienst feiern kann. Wenn wir Christen von Erlösung reden, reden wir aber, soweit ich weiß, selten von dieser Erlösung. Ja, mit Erlösung meinen wir was anderes. Aber das Wort wird hier auch gebraucht, die Erlösung Jerusalems. Nehmt ein anderes Beispiel aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 21, Vers 28. Da redet Jesus davon, was einmal passieren wird, kurz bevor er wiederkommt. Und dann sagt er und erklärt den Jüngern, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Ich habe auch noch nicht so oft gehört in unserer Gemeinde, dass wir von dieser Erlösung viel geredet haben, die einmal stattfinden wird. Ja? Es geht um eine Erlösung, eine Errettung aus diesen schwierigen Umständen, die die Gläubigen zu der Zeit dann einmal haben werden. Und einen dritten Vers möchte ich noch lesen. Der steht im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 23. Römer 8, Vers 23. Da heißt es, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Ja, da könnte man manchmal schon sagen, haben wir vielleicht schon mal dran gedacht, oh Herr, mir geht so übel, ich bin mal froh, wenn du mich mal mit einem anderen Leib versorgst, wenn du mich mir überkleidest oder mir einen anderen Leib zur Verfügung stellst, wo ich keine Schmerzen mehr habe, nicht mehr kurzsichtig bin, also keine Brille mehr brauche, vielleicht auch keinen Zahnersatz. Wenn alles das mal sich erfüllen wird, dann bin ich erlöst von diesem vergänglichen Leib. Das ist aber, wie ich jetzt nochmal dazu setze, auch nicht das, wo wir Christen viel davon reden, hin und wieder schon, aber wovon reden wir Christen denn, wenn wir von Erlösung sprechen? Ich gebe ein Beispiel, Kolosser 1, 14. Wer das lesen möchte, im Kolosserbrief 1, Vers 14, da heißt es, in ihm, damit ist Jesus Christus gemeint, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. So, und jetzt sind wir beim Thema. Die Vergebung der Sünden. Du kannst auch sagen, die Vergebung der Schulden. Da sollten wir Christen ja gut sein oder Experten sein, da sollten wir uns auskennen. Aber ihr habt schon gemerkt, ich habe extra die Verse vorher gelesen, dieses Wort kannst du nicht nur brauchen bei den Sünden. Erlösung gibt es nicht nur dort, sondern Erlösung gibt es auch in anderen Zusammenhang. Das heißt, wir müssen auch auf den Zusammenhang Acht geben. Ich sage es nur für die, die im Wort Gottes studieren. Es ist ja immer wichtig zu überlegen, von wem spricht das Wort Gottes? Ist es die Beziehung zwischen Gott und Mensch? Ist es eine Beziehung zwischen dem himmlischen Vater und seinem Kind? Vielleicht auch eine Beziehung von Menschen untereinander. Das können Gläubige sein, können auch Ungläubige sein. Geht es um den Himmel, geht es um die Erde? Ist es ewig oder ist es zeitlich? Eines ist sicher, dass du als Christ jetzt und heute eine neue Beziehung zu Gott und zum Vater im Himmel bekommen hast. Das steht fest. Das sagt nämlich der Herr Jesus selbst, nachdem er auferstanden ist. Deswegen noch einen Vers, der in Johannes 20, Vers 17 steht. Johannes 20, 17. Da sagt der Herr zu Maria Magdalena, nachdem er auferstanden ist und Maria ihn ja beim Grabe gesucht hat, spricht er zu ihr, geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Hast du die zwei Punkte gesehen? Der Herr Jesus hat den Tod besiegt und er bringt eine neue Wahrheit hervor, nämlich dieses, dass sein Gott nicht mehr nur sein Gott ist, sondern jetzt auch unser Gott. Und genauso, sein Vater ist nicht mehr nur sein Vater, sondern er ist jetzt auch unser Vater geworden. Da sagst du, ja, das ist ja eigentlich sehr selbstverständlich. Ich glaube manchmal nicht, dass wir das richtig verstehen oder anwenden. Was hat denn mein Verhältnis mit Gott betroffen, dass er jetzt auch nicht nur der Gott des Herrn Jesus, sondern mein Gott geworden ist oder unser Gott, wie es der Herr sagt. Ja, bei der Beziehung zu Gott, da wurdest du verändert. Da wurde von einem Feind Gottes oder aus einem Feind Gottes wurde ein Freund Gottes gemacht. Du wurdest versöhnt. Du hast durch Glauben an Gott Zugang zu seiner Gnade erhalten. Du wurdest gerechtfertigt mit Gott aufgrund deines Glaubens. Es ist ein ganz neues Verhältnis. Es ist etwas, was vor dem Tod des Herrn nicht da sein konnte. Denn dazu musste erst die Erlösung erfolgen. Dazu musste der Herr sagen, es ist vollbracht, es ist getilgt. Und bei der Beziehung zum Vater, da ist es so, du bist jetzt ein Kind Gottes geworden. Paulus sagt Sohn Gottes. Aber Johannes schreibt Kind, weil er eben dieses Verhältnis zum Papa darstellen möchte. Du freust dich an diesem Vater. Das hoffe ich doch. Und du weißt um seine Liebe. Du weißt, dass er das Beste für dich will. Aber du weißt auch, er ist dein Vater. Und das bedeutet, er ermahnt dich auch, er muss dich auch erziehen. Er will dich auch erziehen. Das konnte erst klar werden, nachdem der Herr Jesus gestorben und auferstanden war. Was hat das jetzt mit dem Wort Vergebung, was hat das jetzt alles auf sich? Ja, wir lesen zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 14, einen bekannten Abschnitt aus dem Vaterunser oder nach dem Vaterunser. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Kann ich das Gleiche denn auf Gott, auf mein Verhältnis zu Gott beziehen? Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass es wahr ist. Natürlich ist der Vater auch Gott, so wie der Sohn Gott ist und der Heilige Geist. Aber das dürfen wir nicht so durcheinander mischen. Was will uns Gott hier sagen? Der Herr Jesus erklärt es an der Stelle nicht. An einer anderen Stelle wird es ganz deutlich gesagt. Hebräer 12, Vers 6 bis 11 sagt es, Gott ist unser Vater. Wenn wir nicht gottgemäß handeln, erzieht er uns. Und dann bedeutet nicht vergeben auch, dass er uns züchtigen muss. Ganz konkret, wenn du sagst, ich kann meinem Bruder, meiner Schwester nicht vergeben, dann handelt der Vater. Das lässt er nicht stehen. Wir haben heute was von Hass gehört, von Liebe. Ja, wenn Hass in dir ist, glaubt ihr, dass der Vater das einfach so stehen lässt? Dass er sagt, ja, noch 30 Jahre, solange er auf Erden ist und dann, wenn er in den Himmel kommt, dann werde ich das schon reparieren. Nee. Gott züchtigt uns. Wir lesen im 1. Korintherbrief sogar von Christen, die unwürdig zum Abendmahl gingen, die unwürdig zum Abendmahl gegangen sind. Etliche waren krank, schwach und ein Teil waren entschlafen. Dürfte auch sagen, gestorben. Oh, der Vater, der passt auf. Weil Hebräer sagt im Vers 11 dann, Hebräer 12, 11, das Ziel des Vaters ist in uns die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Also es soll etwas an Gerechtigkeit in uns sichtbar werden. So ist das. Das ist das Ziel der Erziehung. Also wendet jetzt Matthäus 6 nicht einfach so wild auf Gott an. Denn da lehrt uns der Römerbrief doch ganz klar, dass wir ein für alle Mal mit Christus gestorben sind. Und dass wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben an ihn. Das heißt, da geht es um die Beziehung, die wir zu Gott haben. Das ist eine andere Ebene wie hier zum Vater. Wenn das durcheinander gemischt wird, entsteht Verwirrung. Und manche sagen sich dann, ja, vielleicht wird mich Gott doch nicht annehmen. Ich habe immer mal wieder so Gefühle, die nicht geistlich sind in Bezug auf meine Schwestern, Brüder oder vielleicht auch andere Menschen. Aber das ist eine Verwechslung der Worte Gottes. Nebenbei, und das wissen wir auch, gibt es im Wort Gottes ja auch für Vergebung zwei Begriffe. Aphienai und Charizomai. Charizomai, da steckt Kara, also die Gabe, die Gnade dahinter. Und auch hier sehen wir, wenn es um Vergebung geht, die Gott uns zuteil werden lässt, nimmt der Herr das erste Wort, nimmt die Bibel das erste Wort. Aber wenn wir den Brüdern vergeben sollen, ich nehme einen Vers, Epheser 4, Vers 32, wo Charizomai dasteht, geht um Vergebung, die wir gegen den anderen, gegen den Bruder oder die Schwester dann auch ausüben sollen. Da heißt es, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Zweimal Charizomai, also das, was Gott an euch getan hat, diese Gnade, die sollst du auch deinem Bruder, deiner Schwester weitergeben. So vieles, was ich vorausgeschickt habe jetzt. Es geht mir einfach nur darum, dass ihr das nicht durcheinander bringt und selber leiden müsst. Oh, was ist, wenn ich mal kurz vor meinem Tod dem anderen nicht vergebe, wenn die Gefühle auftauchen, die nicht geistlich sind, bin ich dann wirklich bei Gott? Ja, was sagt denn die Bibel? Ja, aber dass du ein Problem hast mit dem himmlischen Vater, dass er dich erzieht, ist immer noch wahr. Aber nichtsdestotrotz ist dein Verhältnis mit Gott doch geklärt. Das kann nicht mehr verändert werden. Er hat, so sagt der Hebräerbrief, für die, die an ihn glauben, eine ewige Erlösung erworben. Das kann nicht in Frage gestellt werden. Das steht, das gehört nicht in dieses Verhältnis rein. Ja, hier ist einmal der Gott, aber hier ist auch der Vater. Zu beiden habe ich eine Beziehung. Deswegen auch im Gebet, wir dürfen ruhig sagen, und zu unserem Gott und Vater beten. Genauso richtig wie zu dem Herrn Jesus. Beides stimmt. Er ist unser Herr und Heiland, aber er ist auch unser Gott und Vater. Ja, jetzt kommen wir zum Lukas-Evangelium, zu unserem Bibeltext. Denn das war jetzt wichtig vorab zu sagen und den möchte ich lesen. Er steht in Kapitel 7, ab Vers 36 und geht dann bis zum Ende. Lukas 7, ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Darf ich mal ganz kurz wieder, jetzt muss ich stoppen, weil das ist zu wichtig. Läuft es euch da kalt den Rücken runter? Nee, ist vielleicht nicht möglich, aber ihr hättet den Abschnitt vorher vielleicht lesen können, jetzt nicht praktisch, aber theoretisch zumindest, und dann wüsstet ihr, worum es eigentlich geht. Die Pharisäer haben den Herrn Jesus angegriffen und sagen zu ihm, du bist ja ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern, wenn ihr ein, zwei Verse weiter zurückgeht. Und der Jesus erklärt ihnen das. Das ist gar nicht wahr. Bei Johannes dem Täufer haben sie sich beschwert, wie asketisch der aufgetreten ist. Und jetzt zu Jesus sagen sie, hey, wenn dich jemand einlädt, du gehst dahin, du isst ja mit Zöllnern, mit Sündern, das ist ja der Abschaum. Mit solchen Leuten verkehrst du. Und ich sag's, wenn wir die Verse jetzt gelesen haben, wir werden sehen, welche göttliche Antwort doch drauf gegeben worden ist. Also er ging jetzt in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Nur das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Hier ist ein Pharisäer da, da geht der Herr Jesus hin. Vorher ist er von denen angeklagt worden, beleidigt worden. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Das ist die Antwort auf die Anschuldigung, du isst ja mit Zöllnern und Sündern und nicht mit den, sage ich mal, besseren Menschen, den Pharisäern, also den Religiösen, die sich so anstrengen. Ja, was für ein herrliches Bild zeichnet der Lukas hier von dem Herrn Jesus. Einmal, er ist beim Pharisäer eingeladen und das ist schon verwunderlich, dass er da hingeht. Sag mal, wärt ihr da hingegangen, wenn die Leute dich beleidigen? Aber vielleicht war ja Simon auch anders. Vielleicht war er nicht bei der Gruppe, die dem Herrn was vorgeworfen hat. Und der Herr, er ließ sich einladen und ging hin. Und ich denke, für Simon war das ja alles auch in Ordnung. Hey, da ist ein Rabbi, also ein großer Lehrer. Ha, der macht Dinge, der macht etwas, der predigt wie kein anderer. Der wirkt Wunder, super. Da habe ich einen Kollegen quasi bei mir. Natürlich, der viel besser ist, aber den habe ich jetzt bei mir im Haus. Da kann ich mir schon was zugute halten bei meinen Pharisäerkollegen. Vielleicht hat Simon so gedacht. Und ist klar, wen hat er dann gern dabei? Seine Freunde, alle, die so ticken wie er. So sagt man heute, oder? Die ticken genauso. Ja. Aber dann wurde die Idylle gestört. Und wer hat sie gestört? Die Frau. Es wird nur gesagt, eine Sünderin. Was jetzt genau ihre Sünde war, spielt scheinbar für Lukas nicht die Rolle. Sie kommt hinzu und zeigt sich dem Herrn dankbar, zeigt ihre Dankbarkeit, ganz praktisch. Und das Interessante ist, Jesus lässt es geschehen und Jesus hat sicher gemerkt, was die alle denken. Also vom Simon lesen wir ja konkret, weil er sich auch äußert, was der Gedanke war, beziehungsweise wie dann auch der Herr geantwortet hat. Die Idylle, also das, was Simon eigentlich geplant hatte, war kaputt. Die Frau hat das kaputt gemacht. So denkt Simon. Und wie denkt der Herr Jesus? Na, er sagt es ja dann. Und der Herr unterbricht auch den Gedanken von Simon. Er spricht, ich habe dir etwas zu sagen. Ja, und Simon, klar, der Lehrer, der oder Oberlehrer, der darf reden. Lehrer, sprich, antwortet Simon. Und jetzt geht es um unser Thema. Ein Gläubiger, sagt der Herr, hatte zwei Schuldner oder zwei Sündner, Sünder. Sünde ist ja wie Schuld. Der eine schuldete 500 Denare, das sind ungefähr 50.000 Euro, und der andere schuldete 50 Denare, 5.000, also ungefähr ein Zehntel. Ja, Schulden sind wie Sünde. Das ist eigentlich, sind eigentlich Schulden ein Problem. Also, wenn du dich mit Kindern unterhältst und denen nicht unbedingt sagst, dass es schlimm ist, dann sagen die, was ist das für ein Problem? Schulden macht doch kein Problem. Klar muss man es mal zurückzahlen, aber zunächst, wann ist man denn überschuldet? Wann hat man zu viel Schulden? Wann ist man bankrott oder zahlungsunfähig? Wann ist man pleite? Was, wenn man mehr Schulden hat als Vermögen? Ah, haben viele Leute. Und die leben immer noch ganz gut. Nee, dann ist man nicht überschuldet. Dann braucht man keinen Schuldenerlass, keinen vollständigen. Ja klar, solange du die Schulden bedienen kannst, solange du zurückzahlen kannst, kannst du sogar mehr Schulden haben als Vermögen, ist kein Problem. Was, wenn du keine Einnahmen hast? Kein Problem. Es gibt genügend Leute, die man kennt, die haben keine Einnahmen. Die können sich immer noch ganz gut über Wasser halten. Was, wenn man keinen findet, der einem etwas leiht? Ist man dann überschuldet? Es wird dann problematisch. Irgendwann geht das Geld aus, aber solange man Neues nachbekommt, ja, ist immer noch nicht am Anstand. Ja, wenn man immer mehr Schulden aufhäuft, ist man dann überschuldet. Vielleicht, aber es wirkt sich noch nicht aus. Wann tritt das echt in Kraft? Wann habe ich echt ein Problem bei Schulden? Doch dann, wenn ich am Zahltermin nicht zahlen kann. Vorher ist es erstmal nur in den Bilanzen vielleicht ein Problem. Ja? Der Finanzer sagt, oh, das könnte gefährlich werden. Aber solange ich am Zahltermin nicht zurückzahlen kann, dann wird es hart. Ja? Dann ist Anschlag, dann ist Ende. Vorher nicht. Und hier ist es auch so. Die können nicht zahlen, beide können nicht zahlen. Beide sind pleite oder bankrott. Ja, du sagst, die Schulden sind unterschiedlich hoch. 500 zu 50. Das stimmt. Aber die Frage ist, was macht das für einen Unterschied? Ist der eine weniger pleite oder weniger bankrott? Sünde ist wie Schuld. Vielleicht sagst du jetzt, ich gleich eher dem mit 50. Ich denke, das hat der Herr auch für Simon gedacht. Also auf Simon angewendet. Du hast nur 50 Denare Schulden. Er ist nicht so viel wie 500, stimmt. Aber du kannst nicht zahlen. Du bist pleite. Du bist bankrott vor Gott. Egal jetzt, ob du zu der Gruppe der Sünder gehörst, wie die Frau, oder den Angesehenen, so wie Simon. Zumindest er hat sich so gesehen und seine Freunde. Er und die Frau sind gleich bankrott vor Gott. Das ist die bittere Wahrheit. Wenn wir vor Gott treten, so wie wir sind, ist jeder von uns pleite. Es ist auch wurscht, ob du sagst, ja, aber der hat viel, viel mehr Sünden getan. Stimmt, ich glaube, es gibt Menschen, die haben viel mehr Sünden getan als jeder von uns hier im Raum. Die haben Schreckliches angeordnet und auch selber gemacht. Aber nichtsdestotrotz, vor Gott sind wir alle pleite. Hat der Pharisäer das gleich verstanden? Hat Simon das durchblickt? Er denkt von Jesus, er ist ein Prophet und als solcher müsste er sich nicht mit der Frau einlassen, weil die ja Sünderin ist und sieht seine eigene Sünde nicht. Und es stimmt, Menschen sind so, die neigen dazu, auch Sünden in Kategorien zu teilen. Also gibt es die schweren Sünden, die ganz schweren Sünden und dann gibt es halt die kleineren Sünden. Schön, dass Gottes Wort da gar nichts so einteilt, gar nichts so dazu sagt, sondern sagt, Sünde ist Sünde, egal wie groß. Es gibt keine reinen Sünden. Sünde macht immer unrein. Ja, wie eben beim Geld. Wir verstehen es scheinbar, beim Geld verstehen wir es eher. Ob ich jetzt vom Andreas 10 Euro leihe oder 10.000. Erst einmal bin ich in seiner Schuld. Das ist ganz wurscht. Es ist so. Es ist wie jemand gesagt hat, wie beim Ruß. Ob du ein Körnchen Ruß hast oder eine Tonne. Klar, ist ein Unterschied zwischen beiden. Das ist schon wahr. Aber es sind die gleichen Bestandteile. Es ist das gleiche Kohlenstoff, was da drinnen ist. Ob Körnchen oder Tonne, gleiche Eigenschaft. Ja, Simon hat vorher sich verglichen mit der Frau und in seinem Vergleich schnitt er scheinbar gut ab. Der Herr hat ihn verglichen mit der Frau und beide können nicht zahlen. So ist Gott. Schön, dass er das aufgreift von Simon, aber das ist sein Vergleich. In den Beträgen unterscheiden sie sich. Aber beide können nicht zahlen. Aber das Interessante ist, der Herr hört hier nicht auf und sagt, wie eine Lösung des Schuldenproblems aussehen kann. Ja, im Gleichnis ja. Natürlich, es wird beiden die Schuld erlassen. Aber er fährt fort und sagt, ja, wenn das so geschehen ist, wer von ihnen wird den, der die Schuld erlassen hat, am meisten lieben? Wer von den beiden Schuldnern macht es? Und komisch, Simon antwortet und beim Geld funktioniert sein Denken. Er sagt ja ganz klar, der mit den 500 Denaren, der liebt den, der erlassen hat, am meisten. Weil der hatte die größten mehr Probleme, das abzubezahlen, das wieder gerade zu ziehen, als der andere mit 50. Und darin hat Simon recht. Ja, wenn der Zahltag naht und du willst vorher noch deine Schuld abtragen, dann tust du dich leichter mit 50 Denaren als mit 500. Simon kann vollkommen logisch denken da. Können wir Christen das auch? Das heißt für uns jetzt, Sünde ist nicht etwas, womit man spaßen kann. Das will Gott auf keiner Weise, macht es uns nirgends deutlich. Niemals sagt er, das ist einfach leichtfertig zu handhaben. Es wird sowieso am Ende alles geregelt. Nee, es war ein Unterschied zwischen Simon und der Frau. Das ist die Wahrheit. Der eine musste viel abtragen und der andere wenig. Beide konnten es aber nicht. Und deswegen auch die logische Folge von Simon, wenn beide versuchen, ihre Schuld abzutragen, dann ist es doch ganz klar und offensichtlich, dass je größer die Schulden des einen sind, umso größer ist nachher die Erleichterung und Dankbarkeit, wenn sie erlassen wird. Logisch. Wer liebt am meisten? Klare Antwort, der, dem der Schuldenerlasser das meiste geschenkt hat. Ja, beim Geld funktioniert das. Wie ist denn bei uns Christen, wenn ich das mal so fragen darf? Müssten wir jetzt auf unser Konto blicken können. Was hat uns Gott erlassen? Welche Schulden hat er uns vergeben? Wie groß war das alles? Es war so groß, wir wissen es vielleicht nicht. Vielleicht kann es nur Gott ermessen. Aber wir sollten doch wissen, dass die Folgerung daraus Dankbarkeit ihm gegenüber ist. Es kann nicht sein, dass jemand, der so ein Geschenk erhält, dann undankbar bleibt. Ja, sicher, Simon, der hat sich angestrengt. Wohlgemerkt, er war ein Pharisäer. Das war ein religiöser Mensch. Der hat sich gemüht. Der war dabei. Der war im Tempel. Der war im geistlichen Unterricht. Also biblisch weiß ich nicht, ob er hieß, damals hieß. Aber jedenfalls, der hat was eingesetzt. Der saß nicht einfach nur da und hat gewartet. Er hat Psalmen gelesen und hat er doch von Vergebung auch gehört. Seine Bibel, denke ich, die war voll davon, wie man Vergebung erhält. Im Tempel flehte er zu Gott in den Gebeten. Er brachte den Priestern ein Opfertier, damit sie für seine Sünden Vergebung aussprachen, während sie das Opfer darbrachten. Aber irgendwas hat Simon doch gemerkt. Das kann ihm nicht verborgen geblieben sein. Seine Theorie oder sage ich seine Theologie hat ihn nicht weitergebracht. Simon hat gemerkt, es kann schon sein, hier wurde bezahlt, hier habe ich geopfert, da hat der Priester Vergebung mir zugesprochen. Ja, Teile von seinem Konto waren vielleicht getilgt, aber es blieb immer noch genügend offen. Und es schien für Simon so, dass der Betrag, den er Gott schuldete, eher größer als kleiner wurde. Trotz Anstrengung, trotz größter Disziplin, konnte er diese Kluft nicht verkleinern. Er konnte nicht eine Stellung so erreichen, dass er sagen konnte, alle meine Sünde ist hinweggetan. Das ging nicht, auch wenn er sich noch so mühte. Es waren immer noch Außenstände. Und so war immer noch Schuldner. Was passiert mit Menschen, die sich mühen und dann merken, es klappt doch nicht? Ich glaube, wir Menschen sind von Natur aus stolz, vielleicht auch ängstlich. Und das verschloss das Herz von Simon vor der einzig richtigen Schlussfolgerung. Er konnte es nicht schaffen. Es war nicht möglich. Er hatte nichts. Und in der Art und Weise glich er genauso dieser Frau, dieser Sünderin. Die konnte es auch nicht schaffen. Und die Gäste bei der Mahlzeit, sie verstanden, worum es ging, als der Jesus sagte, deine Sünden sind vergeben. Die haben da gar nicht weiter nachgefragt, sie haben sich nur gewundert und haben gesagt, ja, wer ist denn der, der Sünden vergibt. Das geht doch nur, das kann doch nur Gott machen. Das können doch nur die Priester machen im Auftrage Gottes. Aber es war klar, der Herr Jesus, er konnte Sünden vergeben. Christus handelt hier, so wie er selber mal hat schreiben lassen im Johannes-Evangelium, der Vater richtet niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und so sagte der Herr zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, gehe hin in Frieden. Ah, wie großartig ist der Jesus. Einen Menschen gerettet, eine Sünderin. Wann genau das geschah, es ist nicht ganz genau zu sagen. Es ist nicht so eindeutig einzugrenzen. Sicher hat die Frau von dem Herrn gehört. Sicher hat sie gemerkt, der predigt anders. Wenn ich in die Synagoge bisher gegangen bin, wenn ich von dem gehört habe, was die Menschen so reden, dann haben sie mich nur verurteilt. Dann haben sie mich nur gekennzeichnet als Sünderin. Aber keiner hat davon geredet, wie man frei werden kann, also die Sünden bezahlt. Also es war sicher so, dass nicht die Religion von Simon die Frau freigemacht hat, nicht seine Theologie. Was die Frau freigemacht hat, war die Vergebung des Herrn. Und da sie gesündigt hatte, da das ganz klar war, hätte sie eigentlich noch tiefer in Verzweiflung sinken können. Wenn sie sich den Simon anschaut, schau an, der Rechtschaffene, er müht sich. Und selbst der schafft es nicht. Wie soll ich das jemals hinkriegen? Ja, du kannst die Vergangenheit nicht auslöschen. Du kannst nicht so einfach in die Gemeinschaft der Heiligen kommen. In die anständige Gesellschaft, wie man es mal so nennt. Was bliebe eigentlich anders übrig, außer dem Herrn? Die Leute wie Simon und andere konnten ihr nicht helfen. Die haben sie abgeurteilt. Und vielleicht wäre sie einfach nur verzweifelt gewesen oder in Zynismus hätte das Ganze geendet. Aber sie hörte den Herrn und hörte, wie man frei wird. Wie bezahlt wird. Und sie kam in echter Reue zu ihm. Sie hat das angenommen, was der Herr gepredigt hat. Dass alle, die mühselig und belastet sind, zu ihm kommen dürfen. Ja, er wird ihnen Ruhe geben und sie erquicken. Und die Konsequenz war, sie war ihm unendlich dankbar. Das hat sie praktisch ausgedrückt. Trotz dieser feinen Gesellschaft hat sie sich dahin getraut. Ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt. Was will Gott in uns bewirken, wenn wir erkannt haben, er hat uns so große Schuld vergeben? Er will Dankbarkeit. Und dann lesen wir, und die drei Verse lesen wir heute noch, lesen wir, was daraus gefolgt ist, nämlich gleich in Kapitel 8. Da stehen Personen da, die Gott verändert hat und wie Gott eben möchte, dass wir andere Menschen sind. Ich lese die aus Kapitel 8, Vers 1 bis 3. Und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte und die 12 mit ihm. Und jetzt aufpassen. Und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Kuza, des Verwalters Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Da hast du, oder haben wir wieder Frauen, die von dem Herrn errettet wurden. Und was haben sie praktisch gemacht? Sie haben dem Herrn und seinen Jüngern gedient. Das ist die Konsequenz, wenn Gott uns frei macht. Das wünscht er von uns. Dankbarkeit, Liebe, aber auch Dienst, ganz klar. Und wie schön einfach das ist. Ja? Der Herr, er wollte den Simon retten, den Pharisäer. Der Herr hat die Frau gerettet und viele andere. Und wie hat mein Arbeitskollege mal zu mir gesagt? Er hat gesagt, Helmut, das ist ganz einfach. Wenn es um ein paar Euro geht, man hat ein Beispiel gebracht, also um den Spritpreis, da fahren die Leute kilometerweit. Da wird verglichen auf den Cent. Geht es um ein Handy, also ein paar hundert Euro oder 100 Euro, wird auch noch verglichen, aber nicht mehr so lang und genau. Geht es um einen Computer, der schon mal 1.000 Euro kosten könnte, ist die Entscheidung noch schneller. Geht es um Auto, Zehntausende Euro einige, da ist schon mehr, so wie man so sagt, das Bauchgefühl. Aber wenn es dann ums Haus geht, was sagt, ein paar hunderttausend Euro, das sagt fast jeder Makler, das ist eine Bauchentscheidung. Das ist bei den meisten Menschen eine Bauchentscheidung. Du glaubst nicht, da wird nicht mehr um den Cent gefeilscht. Wenn das passt, dann muss es so sein. Ich möchte es nicht fortsetzen. Wenn es um die Eins und die unendlich vielen Nullen, also um die Ewigkeit geht, dann hoffe ich doch, dass heute keiner sagt, das ist mir egal. Also das Heil Gottes, das interessiert mich nicht. Ich hoffe nicht, dass das so gesteigert wird heute. Ja, was kannst du mitnehmen? Was ist mir wichtig geworden? Was ist dir wichtig geworden? Einmal, dass der Herr und Heiland, dass er versucht hat, jeden zu erreichen mit seiner Botschaft. Der ist auch zu den Frommen gegangen, ja, aber natürlich auch zu den Zöllnern und Sündern. Gott ist der große Gläubiger. Er hat uns die Taschen voll gemacht. Er hat uns Leben gegeben und noch viel, viel mehr. Er hat uns reich gemacht. Er ist der Kreditor oder Kreditgeber. Und von seinem Reichtum oder aus seinem Reichtum haben wir oder jeder Mensch bekommen und wir haben auch genommen. Und wir wissen, dass Gott weiterhin gerne gibt. Gott ist der riesengroße Geber. Der belässt nicht dabei, sondern er gibt noch weiter und noch mehr. Und das Größte, was er geben kann, das ewige Leben. Für alle die, die in Sünden stecken, die feststecken in den Schulden und die gerne davon loskommen wollen. Ja, du fragst, warum ich an die Bibel glaube. Genau darum. Weil es einfach unglaublich ist. Dass Gott es für uns tut, heute noch. Also nicht nur damals, sondern auch heute. Ja, das wäre mein Wunsch. Dass wenn wir heute vielleicht mal eine stille Zeit haben, also stille Stunde oder Minuten, dass wir neu nachdenken, wie groß ist unser Gott.